Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Mit anderen Worten, wir haben es in einer Demokratie zu tun mit dem Grundgedanken, Gegengedanken Platons, der Herrschaft der Philosophen oder der Elite. Das ist, machen wir uns nichts vor, eine Mischung von Herrschaft der Eliten und dem Souverän des Volkes. Die Geografie ist der entscheidende Punkt, denn Sie müssen ja, wenn Sie jemanden beherrschen wollen, müssen Sie irgendwie hinkommen. Und derjenige, der am nächsten dran ist, ist in jeder Hinsicht am nächsten dran. Entweder als Partner oder als Unterdrückter. Alles andere, was Sie machen, ich kann jedenfalls keine anderen Möglichkeiten erkennen, als auf diese Weise eine Stabilisierung des Staatensystems zu erreichen. Alles andere ist Pfusch.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut. Diesmal mit einer doppelten Premiere. Zum einen das Gespräch mit Michael Wolfson vom Ludwig-Erhard-Gipfel. Zum anderen habe das Gespräch diesmal nicht ich geführt, sondern mein Kollege Martin Lang. Sein Gespräch und seine Einblicke, die Impulse von Michael Wolfson sind so wertvoll, dass wir sie auch auf den Podcast-Plattformen teilen wollen. Deshalb wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß beim Reinhören und freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder einschalten, wenn es mit den regulären Folgen weitergeht.
Wie ich vorher schon gesagt habe, wenn es um Demokratie, Autokratie und Geopolitik geht, bin ich natürlich versucht, und es kitzelt mich auch so ein bisschen zu fragen, nach den aktuellen Gegebenheiten. Ich widerstehe allerdings der Versuchung, ich mache genau das Gegenteil. Ich frage nämlich jetzt den Historiker, und zwar nicht den Zeithistoriker, sondern den Universalhistoriker, den Gelehrten, der über nicht Jahrzehnte, sondern Jahrhunderte und Jahrtausende denkt. Über Jahrhunderte und Jahrtausende war es der Normalfall, dass unsere Welt durch Imperien regiert wird. Diese Nationalstaaten und Demokratien, so wie wir sie heute kennen, sind historisch gesehen was Junges, ein neuer Klack, so ungefähr 200 Jahre alt. Und es gibt da viele Kulturpessimisten, die zu erkennen glauben, dass die Demokratien langsam auch den Bach runtergehen, durch Autokratien und durch imperiales Gehabe wieder abgelöst werden. Könnte es denn sein, dass wenn man irgendwann in ganz langer Zeit auf unsere Zeit zurückblickt, auf unsere paar Jahrhunderte, dass man sagt, dass mit den nationalen Staaten und mit den Demokratien, das war nur eine kuriose Ausnahmeerscheinung in der Geschichte.
Das kann sein, aber das ist nicht unbedingt aus der Empirie abzuleiten. Erstens deshalb nicht, weil auch Imperien Aufstieg und Fall haben. Also das ist ein Klassiker von allen Gesellschaften und von Imperien auch. Das betrifft das römische Imperium, das betrifft das Osmanische Reich, das Habsburger Reich, das British Empire und so weiter und so weiter. Zweitens sind auch die sich jetzt wieder bildenden Imperien außerordentlich schwach. Also sprachen sehr viel über China. China ist ein sehr heterogener Staat mit vielen Minderheiten, mit 5 großen Teilgruppen der Gesellschaft, die USA, die noch oder wieder stärker, greater oder great werden, sind auch in sich gespalten und Russland als möchte gern oder vormalige Macht, vormaliges Imperium ist auch innenpolitisch, gesellschaftlich, demografisch sehr fragil. Also kurzum, wenn Sie sich die Imperien anschauen, ja, der Vorteil ist, dass Sie eine Schiedsrichtermacht haben, die verschiedenen Teilinteressen nicht zuletzt mit Zwang regulieren kann.
Wenn Sie auf die nächste Frage nur kurz antworten, es kommt gleich eine Folgefrage dazu, die mir ganz wichtig ist. Und was bewegt denn die Geschichte mehr? Sind es Individuen oder sind es Strukturen?
Beides. Ich bin ein großer Gegner des personalistischen Ansatzes, nicht zuletzt deswegen, weil in der täglichen Medienanalyse, die mir Medien als Analyse beinhaltet, das personalistische Moment im Vordergrund steht. Und die Strukturen sind eben die Rahmenbedingungen, die man sich nicht aussuchen kann. Aber auf der anderen Seite, wenn Sie sich, ich nehme nur ein Beispiel, anschauen, im Negativen Adolf Hitler. Diese kurzen 12 Jahre sind so einflussreich bis in die Gegenwart hinein, dass wäre ohne diese Person und Person nicht möglich gewesen. Im positiven Sinne haben sie die New Deal-Politik von Roosevelt, die auf Keynesianismus beruht und die immer noch in der ökonomischen und gesellschaftspolitischen Diskussion eine Rolle spielt. Also da muss man von Fall zu Fall hinschauen und eine Verallgemeinerung ist da nicht angebracht.
Wer uns aber tatsächlich gerade auf Trab hält, wenn wir in die Nachrichten schauen, das sind sehr individualistische Individuen, auch narzisstisch geprägt. Es gibt aber Strukturen, die diese einhegen sollten. Ganz konkret, wir haben uns auch am RHI mit den Federalist Papers beschäftigt, mit Frau Professor Zehmpfennig, und da geht es oft um Checks and Balances und um Gewaltenteilung. Wie kann es denn sein, dass Donald Trump so regiert und reagiert, ohne von anderen Gewalten, zumindest fühlen wir das, wenn man die Nachrichten schauen, eingehegt zu werden? Funktionieren die Checks and Balances in den USA und in anderen Demokratien nicht mehr so, wie sie funktionieren sollten? Sind die Strukturen nicht mehr so intakt, wie sie intakt sein sollten, vom Gedanken her?
Also auch die Kraft einer gegebenen Struktur im Sinne einer Institution in diesem Falle oder zwei Institutionen, dem obersten Gericht auf der einen Seite und der Legislative, also dem Parlament mit seinen zwei Kammern auf der anderen Seite, sind im Laufe der Entwicklungen immer mal stärker und mal schwächer. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, dass sie die Diskussion, die jetzt im Zusammenhang mit Trump geführt wird, auch schon in der Nixon-Ära beispielsweise hatten, da war die Rede von einer, Zitat, Imperial Presidency. Und heute ist es ein bisschen polemischer noch als Imperial Policy, wenngleich Imperial Presidency auch schon polemisch genug war, weil das kaiserliche Imperial von Emperor nicht unbedingt mit Demokratie zu vereinbaren ist. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, ich bin skeptisch, wenn man sich gerade die Konstruktion der Demokratien im Allgemeinen und auch der USA anschaut, dass wir es mit einem Gleichgewicht der drei Gewalten zu tun haben. Ja, das Volk ist der Souverän in Bezug auf Legislative, in Amerika bleiben wir da mal, und auf die Exekutive, also den Präsidenten. In Bezug auf das oberste Gericht ist das schon so eine Sache. Das oberste Gericht wird von den vom Volk gewählten Repräsentanten bestätigt. Das Vorschlagsrecht hat der Präsident. Das heißt, sie haben ja ein Mischsystem von der Exekutive, die vom Volk gewählt worden ist, und der Zustimmung der Volksvertreter. Aber letztlich ist dann die oberste Instanz das Gericht. Das hat das letzte Wort. Und das letzte Wort hat eine nicht vorhandene Legitimation, nachdem die Richter schon da sind, denn die sind auf Lebenszeit bestellt. In der Bundesrepublik Deutschland sind sie auf 12 Jahre bestellt. Das heißt, dass sie hier eine letztlich ganz starke und nicht vom Volk bestätigte und installierte Instanz haben. Und das ist, zurück zu den Federalist Papers, gewollt. Denn im Federalist Paper Nummer 78 von Hamilton formuliert, ist in meinen Worten und verkürzt wiedergegeben, das oberste Gericht praktisch die Institution der Elite. Weil wörtlich von Hamilton, in meinen Worten jetzt aber zitiert, das Volk zu dumm ist, um über diese letztlich kompliziertesten Fragen zu entscheiden. Mit anderen Worten, wir haben es in einer Demokratie zu tun mit dem Grundgedanken, Gegengedanken Platons, der Herrschaft der Philosophen oder der Elite. Das ist, machen wir uns nichts vor, eine Mischung von Herrschaft der Eliten und dem Souverän des Volkes. Das Gleiche können Sie durchdeklinieren für fast jede westliche Demokratie. Wir in der Bundesrepublik sind in der glücklichen Lage, dass wir die Volksvertreter geteilt in Bundestag und Bundesrat als diejenigen installiert haben, die sowohl die obersten Richter vorschlagen als auch dann letztlich durchsetzen. Aber ein ganz reines Prinzip der Gewaltentrennung oder der Gleichstellung der drei Gewalten, das gibt's nicht. Da machen wir uns so etwas vor.
Ist das auch ein Grund, warum einige Demokratien immer angegriffener wirken?
Aber natürlich. Und insofern ist die intelligenteste Debatte, die darüber geführt wird, in Israel momentan zu beobachten, wo ja die gleiche Tendenz stattfindet, dass das Parlament und die Regierung, das oberste Gericht, welches das letzte Wort hat, in den Fragen von Recht und Ordnung, sagt, aber welche Legitimation habt ihr in der Demokratie vom Demos? Ihr habt sie nicht und in Israel noch weniger als in den USA oder in der Bundesrepublik Deutschland, weil nach der bisherigen Bestallung der obersten Richter es im Grunde genommen nichts anderes ist als eine Kooptation der Juristen von Juristen. Also mit anderen Worten, da ist nichts in Bezug auf die Durchsetzung der Volkssouveränität vorhanden. Und das wird zumindest von den Vertretern der sogenannten Reform auch immer wieder vorgebracht. Und das Totschlagargument heißt dann immer wieder, die Demokratie wird außer Kraft gesetzt. Nein, das ist dann genau das Problem, dass die Demokratie eigentlich erst dann installiert wird, dass es einem nicht gefällt, dass diese Exekutive und diese Parlamentsmehrheit das vorträgt, ist eine andere Sache. Aber wenn Sie sich das ganz nüchtern ansehen, sind wir in diesem Problem. Und die gleiche Argumentation, weniger intelligent vorgetragen, hatten Sie in Polen von der PiS und haben Sie in Ungarn von Orban und den Seinen. Aber das Problem ist da. Und wir werden es in der Bundesrepublik auch nur schärfer haben, je kontroverser die Streitthemen, die vor das oberste Gericht kommen, und die nicht vorhandene oder nicht wirklich vom Volk souverän ausgehende Bestallung, das ist ein Problem.
Was Demokratien auch schwach gemacht hat in den letzten Jahrzehnten, behaupte ich, ist schlechte Regierungsführung. Meine Beobachtung, und da möchte ich Sie mal konkret zu fragen, ist, wenn Sie glauben, mit einer Doktrin oder einer Ideologie in die Geschichte eingreifen zu können oder Sie wollen das tun, dann erreichen Sie bestenfalls eine Karikatur von dem, was Sie eigentlich wollten. Beispiel Trump und Zölle erreicht genau das Gegenteil. Beispiel Irakkrieg, Beispiel Libyen und so weiter. Es gibt noch Vietnamkrieg, es gibt noch viele andere Beispiele. Stimmen Sie dem zu?
Nein, dann habe ich hier eine abweichende Meinung. Ob die Regierungen, und wir reden ja nur von demokratisch legitimierten Regierungen, so schlecht regiert haben oder besser regieren konnten, wage ich zu bezweifeln. Und das knüpft an das an, was Herr Goldschmidt gesagt hat. Denn das, was diese Regierungen vom Output her an negativen oder vermeintlich negativen geleistet haben, war nicht zuletzt gesteuert vom Willen auf den Kompromiss. Das sehen Sie ganz besonders an der Person von Angela Merkel, die als Parteivorsitzende der CDU, und das ist also der gängige Witz dann immer gewesen, wir haben zwei sozialdemokratische Parteien, einmal die SPD und einmal die CDU von Merkel. Aber das ist genau das Modell des Kompromisses, der tatsächlich eine wunderbare Zielgröße ist, aber dann zu diesen unzureichenden Ergebnissen aus der Sicht der jeweiligen Interessenten führen kann. In Bezug auf Irak würde ich nicht sagen, Sie meinen den Krieg 2003, würde ich nicht von Ideologie sprechen. Der Irakkrieg war eine Tragödie der diversen Fachleute, die sich einig waren bis zum Ende des Krieges, dass der Irak unter Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen tatsächlich gehabt hätte. Und die vermeintlichen Beweise waren auch ziemlich stark. Und dieselben Leute, die diese Beweise vorgelegt hatten, wollten hinterher nichts mehr davon wissen. Also die Personifizierung davon ist Herr Hanning. Und das institutionelle Beispiel ist eben unter Hanning der BND. Und alle Geheimdienste waren sich einig, der russische, genauso wie der israelische, britische und so weiter, dass es diese Massenvernichtungswaffen gäbe. Das war keine Ideologie, das war eine ganz pragmatische Reaktion auf eine Notsituation, dass nämlich ein verrückter Diktator, wie das Saddam Hussein war, im Besitz von Massenvernichtungswaffen war. Wäre, gewesen wäre.
Wieder eine Frage, auf die dann eine Nachhakfrage kommt. Es geht ja auch um Geopolitik und unsere These ist, dass vor allem wir in Deutschland verlernt haben, auch geopolitisch zu denken. Welche Rolle spielt denn die Geografie in der internationalen Politik noch, wieder oder immer noch?
Sie hat immer eine ganz entscheidende Rolle gespielt, aber dass in Deutschland die Geostrategie nicht mehr populär ist, führt an den Anfang unseres Dialogs zurück, nämlich den Einfluss von Person Adolf Hitler mit der Ideologie und weil diese Ideologie in die totale Unmenschlichkeit geführt hat, ist dieser auch von den Nationalsozialisten ganz stark propagierte, aber bereits vor den Nationalsozialisten entwickelte geostrategische Ansatz in Verruf geraten in Deutschland. Und da merken Sie den negativen Einfluss, dass man versucht, politisch gesteuert das notwendige Denken zu verhindern. Und zwar auch institutionell, wenn man das nicht institutionell fördert, keine Lehrstühle vergibt für eine bestimmte Disziplin, dann kann darüber bestenfalls im Gelehrtenstübchen nachgedacht werden, aber damit erreicht man keine multiplikative Wirkung. Also kurzum, die Geografie ist der entscheidende Punkt, denn Sie müssen ja, wenn Sie jemanden beherrschen wollen, müssen Sie irgendwie hinkommen. Und derjenige, der am nächsten dran ist, ist in jeder Hinsicht am nächsten dran. Entweder als Partner oder als Unterdrückter.
Dann zoomen wir doch mal raus, zoomen wir doch mal in eine große Weltkarte hinein und schauen uns doch mal so eine ideelle Weltkarte vor unserem geistigen, stellen uns die vor unserem geistigen Auge. Und wenn wir nach Nordafrika sehen oder den Nahen Osten, dann sehen wir hauptsächlich Staaten, deren Grenzen mit dem Lineal gezogen zu Sie wurden da faktisch mit dem Lineal gezogen, Nachkriegsordnung, Erster Weltkrieg, über weite Teile dieser Welt. Und meine Frage ist, wenn Sie ein Gebilde haben, das geografisch mit einem Lineal geordnet wurde, ein politisches Gebilde, das aber demografisch nicht aufeinander passt, es leben viele verschiedene Minderheiten, die durch diesen Linealstrich getrennt werden. Wie wollen Sie denn so einen Staat jemals stabil bekommen? Wie wir es denn aus unseren Nationalstaaten oder aus unseren westlichen Demokratien kennen?
Ja, aber auch in den westlichen Demokratien sind diese Grenzen eher nicht vorhanden, sondern nur fiktional als Tatsachen präsentiert. Nehmen Sie in Europa etwa die Basken. Das war für Spanien lange Zeit ein Problem. Nehmen Sie in Frankreich Korsika. Nehmen Sie in Südosteuropa den Balkan insgesamt. Selbst Staat wie Bosnien-Herzegowina oder Kosovo, wo Sie also auch eine starke Minderheit haben. Diese Staatenwelt, in der wir heute leben, in ihrer großen Mehrzahl, ist tatsächlich eine künstlich geschaffene Staatenwelt, mit dem Lineal geschaffene. Sie entspricht den Entscheidungen der abtretenden Kolonialmächte, ausgehend von dem jeweiligen Kolonialbesitz. Und es wurde dann zusammengebracht, was nicht zusammengehört. Ich will das an einem optischen Beispiel verdeutlichen. Das ist die Demografie, also die Bevölkerungsstruktur eines gegebenen Staates. Nehmen wir zum Beispiel Irak. Ja, also den Irak sehen wir allabendlich, wenn der Irak in den Tagesschau-Landkarten gezeigt wird, als eine Einheit. Das ist die politische Staatsgrenze, das sind die politischen Staatsgrenzen. Tatsächlich aber haben Sie dieses Bild, dass Sie zum Beispiel, nehmen Sie die Kurden, die sind verteilt nicht nur im Norden des Irak, die sind in der Türkei, die sind in Syrien und die sind im Iran. Das heißt, der Nationalstaat, von dem wir fiktional, also nicht faktisch, aber pseudofaktisch, also fiktional ausgehen, hat dieses Bild, nämlich das die Deckungsgleichheit von Geografie im Sinne von staatlichen Grenzen und von Demografie. Und Fakt ist jetzt in der Vereinfachung diese Gegebenheit. Und diese Gegebenheit sorgt für Instabilitäten in den Staaten und für innerstaatliche Konflikte ebenso wie für zwischenstaatliche Konflikte. Und hier haben wir das Problem, dass das Regulativ, nämlich das Völkerrecht, die Selbstbestimmung der Demografien, also das heißt der Gruppen, die ein Wir-Gefühl haben, verhindert. Warum? Völkerrecht ist ja nicht schlecht. Völkerrecht sagt, die staatlichen Grenzen, die Souveränität und die Integrität der bestehenden Staaten ist unantastbar. Daraus abgeleitet kann es nur heißen, dass diese nicht vorhandene Deckung zu Konflikten weiterführen wird, geführt hat und weiterführen wird. Kurden sind eines von zig Beispielen, wir haben oft darüber geredet. Und weil und solange das nicht geregelt wird, wird es zu massiven und noch viel mehr innenpolitischen und zwischenstaatlichen Konflikten führen. Und auf diesem Gebiet haben wir auch das Schlüsselwort Ihres Vortrages, nämlich Kompromiss. Und dieser Kompromiss muss erfolgen und kann nur gedacht erfolgen und nicht anders gemacht werden durch eine föderative Struktur im Inneren oder, wo die Demografie zwischenstaatlich ist, durch konföderative, also durch staatenbündische Strukturen. Alles andere, was Sie machen, ich kann jedenfalls keine anderen Möglichkeiten erkennen, als auf diese Weise eine Stabilisierung des Staatensystems zu erreichen. Alles andere ist Pfusch.
Wenn wir über internationale Politik denken, auch aus unserer Realität heraus hier auch am Ludwig-Erhard-Gipfel, dann vernachlässigen wir meiner Ansicht nach immer zwei Dinge, die für uns eigentlich gar keine Rolle mehr spielen, die aber weltpolitisch sehr wohl eine Rolle spielen, vielleicht sogar immer mehr. Das eine ist die Rolle der Religion und das andere ist die Rolle und die Bedeutung von Minderheiten.
Gut, die Minderheiten, das Thema knüpft ja an das an, was wir eben besprochen haben, also die nicht vorhandene Deckungsgleichheit. Die Demografie heißt ja, dass, nehmen wir das Beispiel der Kurden, das ist auch wohl bekannt, die Kurden sind in vier Staaten eine Minderheit, eine unterdrückte Minderheit. Und wenn die Minderheit unterdrückt wird und nicht im Sinne eines Kompromisses wiederum zwischen Mehrheit und Minderheit, haben sie Instabilität und die Instabilität führt, und das haben sie wunderbar gezeigt, nicht zuletzt im wirtschaftlichen und im gesellschaftlichen, aber auch im politischen und auch im Gewaltbereich zu massiven Konflikten, sind also, um es jetzt mal rein analytisch zu kennzeichnen, sind dysfunktional, ohne das jetzt zu bewerten. Und das Dysfunktionale ist auch inhuman. So, also das Thema Minderheiten ist ein ganz entscheidendes Thema. Und das zweite, Religion. Ja, das liegt nun wiederum darin, dass jeder auf seinen eigenen Bauchnabel guckt und meint, dass der eigene Schrebergarten der ganze Kosmos wäre, so wie jeder Einzelne sich ja auch selber nicht nur für den Mittelpunkt der Welt, sondern für den Mittelpunkt des Kosmos hält. Ich übertreibe. Aber wir denken, dass die Paganisierung, nennen wir das mal so, unserer Gesellschaft tatsächlich mit der Entwicklung auf dem Globus identisch wäre. Ist es aber nicht. Die nächste Frage muss aber dann gestellt werden, ist der Bereich der Welt, in dem die Religion eine politische Rolle spielt, die Religion der Motor oder ist die Religion nur ein Instrument der Politik? Und ich neige zu Letzterem, auch da, wo diejenigen Akteure, die glauben, politisch zu handeln, aber in erster Linie religiös motiviert sind, besonders verdeutlichen zu können an den Islamisten. Die Islamisten, die sich ja sicherlich gut auskennen mit dem Koran, also ihrer Heiligen Schrift. Und ich sage, die haben sie nicht verstanden, Das klingt polemisch, aber ich will Ihnen das ganz kurz an einem Beispiel erklären. Also der Erzfeind der Islamisten ist der jüdische Staat Israel. Wenn Sie aber den Koran lesen, vor allem Sure 5, 62, ist völlig klar gesagt, dass es, ich zitiere jetzt immanent religiös, Gottes Wille sei, dass die Juden dieses Stück Land haben. Warum? Das ist auch völlig klar abgeleitet, weil der Koran aus Judentum und Christentum sich sozusagen als die Vollendung der beiden versteht und hier in der vorgetragenen Gedankenführung an die jüdischen Propheten anknüpft und zugleich auch im Koran gesagt wird, wenn die Juden, ich vereinfache jetzt terminologisch, nicht Gottes Gebote einhalten, dann verlieren sie die Berechtigung, aber auf dieses Land. Aber im Prinzip haben sie diese Berechtigung. Die wird aber von Islamisten in Frage gestellt. Was folgt daraus? Dass selbst diejenigen, die im Namen der Religion handeln und glauben, die Religion als Religion zu verstehen, eigentlich antireligiös agieren. Also wir müssen da ganz genau hinschauen. Also kurzum, ja, Religion, ob politisch instrumentalisiert oder nicht, ist ein ganz entscheidender Faktor. Und warum? Und das ist ganz einfach und hat mit der Politik nichts zu tun, weil jeder Mensch weiß, vor mir gab es etwas, ich habe nur eine begrenzte Zeit und nach mir wird es auch etwas geben. Aber was? Und das ist der Versuch, Antworten darauf zu geben in den Religionen.
Meine letzte Frage. Jetzt durch die neue Bundesregierung auch gibt es viele, in Anführungsstrichen junge Leute, die sehr schnell sehr viel Verantwortung tragen werden. Als Diplomaten im Auswärtigen Amt, als Außenpolitiker, als Verhandlungsführer in der Wirtschaft, als Kontingentführer bei der Bundeswehr im Militär. Was können Sie denn diesen jungen Leuten, die vielleicht noch nicht viel Erfahrung auf dem Parkett haben, denn mitgeben, damit sie zumindest möglichst wenig Fehler machen und zumindest keine gravierenden Schäden anrichten?
Kräftig gegen die etablierten, an die etablierten Fragen stellen, weil die etablierten die ausgetrampelten Pfade begehen, die offenbar nicht in der Gegenwart zum Erfolg führen. Daher ist es zum Beispiel für uns Hochschullehrer immer sehr heilsam, mit Fragen konfrontiert zu werden von tatsächlich weniger vorgebildeten Studenten oder für den Lehrer durch die Schüler, weil man neue Perspektiven, neue Blickwinkel einfach braucht. Und dann ist für den Newcomer, also in diesem Falle konkret auf die neue Ministerriege, die Aufgabe, den Etablierten, den Bürokraten, den Erfahrenen zu sagen, das ist mein Ziel. Bitte versuche, dieses Ziel mit den vorhandenen Mitteln zu erreichen, aber nicht mit dem bisher empfohlenen Weg, sondern versuch, neue Wege zu beschreiten, neue Mittel zu finden, aber sag mir nicht, so war es immer und deswegen muss es so bleiben. Wenn das so bleibt, und das sagt der Konservative, der aufgeklärt Konservative in der Tradition von Burke, ein Konservativismus, also sagen wir mal so einfach, das Etablierte als Selbstzweck zu erhalten, ist total dysfunktional, weil die Entwicklung immer weiter geht und man von dem, was man erhalten will, nur das erhalten kann, konservieren, was tatsächlich auch noch weiter bestehen kann. Also kurzum, mit den neuen Ideen, den alten Knackern, egal wie alt sie sind, entgegentreten und sagen, jetzt versuchen wir es mal.
Vielen Dank. Mit der Zeit sind wir tatsächlich schon am Limit und wir werden Sie auch gleich entlassen, weil Sie noch zur Registrierung müssen. Aber gibt es noch eine schnelle Frage an den Professor Wolfson?
Eine Einschätzung von Ihnen. Autokratische Staaten sehen wir gerade, arbeiten mehr und mehr zusammen. Was bedeutet das für den weltweiten Einfluss der Demokratien? Ihre Einschätzung?
Nur negativ natürlich, das ist klar.
Muss es das sein?
Ja, natürlich, wenn Autokraten zusammenarbeiten. Aber ich sehe auch die Zusammenarbeit der Autokraten nicht so sehr, weil die Autokraten ihre jeweiligen nationalen und nicht zuletzt auch persönlichen Interessen haben. Also China ist so nicht autokratisch, sondern eigentlich eine Diktatur. Ich würde auch Russland nicht als Autokratie, sondern als Diktatur bezeichnen. Orban, ja, aber er ist gewählt, demokratisch gewählt. Und jetzt sind wir beim anderen Problem, dass die Demokratie sich als Demokratie demokratisch abschaffen kann. Und gestern, wenn Sie sich mal die Reaktionen angesehen haben, es wurde ja jetzt wieder schön geredet, warum war das gestern so ein Knackpunkt? Nicht, weil der Merz nicht die Mehrheit bekommen hat, das war schon unerfreulich und überraschend genug, aber weil man gemerkt hat, dass in diesem Falle 18 Abgeordnete durchaus in der Lage sind, und wieder Ihre Frage Person oder Struktur, eine Struktur praktisch kippen zu können, wenn eine Situation besteht, in der das möglich ist. Alles ganz demokratisch. Und wir haben auch eben immer aus der Geschichte zig Beispiele davon. Die italienische Demokratie ist ganz demokratisch von Mussolini abgeschafft worden, mit ein bisschen Gewaltnachhilfe. Aber in Deutschland 1933 ganz demokratisch kamen die Nationalsozialisten an die Macht. Ich rede nicht immer über die Nationalsozialisten, weil und so weiter, sondern weil wir hier erkennen, wie gefährdet die Demokratie als Demokratie ist. Und da kommt wieder Ihr Wort Konsens, aber ich würde sagen, in dem Falle ist es ganz klar, das Einhalten von Regeln, die durchgesetzt werden müssen. Aber kurzum, die Demokratie ist alles andere als stabil und die Autokraten, wo sie mit der Demokratie noch in irgendeiner Weise verflochten sind, Ungarn ist nicht das letzte Wort gesprochen. Herr Orban könnte noch abgewählt werden.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter. Im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!